hier fallen Sachen runter. Gegen 21 Uhr rastet Deutschland vollkommen aus. Die Menschen laufen in Scharen auf die Straße. Sie jubeln, sie freuen, sie tanzen sich, sie klettern auf Laternen, sie klettern auf Ampeln. Die öffentlichen Plätze sind gefüllt mit Tausenden von Menschen. Der Verkehr ist blockiert und sie singen Hymnen auf ihr Vaterland. Was ist passiert? Fußball-Weltmeister 2014. Klammer auf, 2018 ist ja gar nichts passiert, Klammer zu. Die nächste WM ist ja 2022, wie wir wissen. Deutschland ist Fußball-Weltmeister geworden. Alle haben sich gefreut. Endlich ist er da, der vierte Stern. Also mein Alltag hat das nicht so großartig verändert. Ich habe jetzt ein Trikot mehr und ein Laola-Kettchen mehr, aber sonst nicht. Spulen wir 2000 Jahre zurück. Da hat auch jemand gejubelt, aber das war nur ein Mann. Er jubelt, er freut sich, er kann sich nicht mehr beherrschen und stimmt einen Hymnus an. Und dieser Hymnus, er klingt bis heute. Und im Unterschied zum Jubel über die WM, über den Sieg der WM, klingt dieser Hymnus bis heute und er gilt allen Menschen und der Relevanz für alle Menschen. Erwartungsvoll leben. Ich möchte den Predigttext lesen aus dem Lukas-Evangelium. Erich, du hast mir zugesichert, ich dürfe mich völlig frei fühlen. Dann fühle ich mich völlig frei, Sie und euch zu bitten, aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes aufzustehen. Lukas-Evangelium, Kapitel 1, ab Vers 67. Zacharias, der Vater des Neugeborenen, wurde mit Heiligem Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Er sagte: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus Davids, seines Dieners, aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in Finsternis und im Schatten des Todes leben, um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Ich danke dir, Vater, für dein Wort und ich bitte dich, dass du jetzt zu uns sprichst. Amen. Ihr könnt euch setzen. Da ist dieser Zacharias schon ein Mann, der in die Tage gekommen ist und er kann sich nicht beherrschen und stimmt diesen Hymnus an. Was ist passiert? Was ist passiert? Wer ist geboren? Johannes ist geboren. Dieser Zacharias und seine Frau, die werden in hohem Alter unerwartet schwanger. Das ist schon ein Wunder, nachdem Zacharias eine Begegnung mit einem Engel hatte. Und Zacharias verschlägt es im wahrsten Sinne des Wortes die Sprache. Er kann 9 Monate lang nicht mehr sprechen. Und dann wird er aufgefordert, den Namen seines Sohnes auf eine Tafel zu schreiben. Und in dem Moment, wo er ansetzt und den Namen Johannes ausschreibt, löst sich sein Mund, öffnet sich seine öffnet sich sein Mund, löst sich seine Zunge und er beginnt mit den Worten Benedictus Dominus Deus. Wo sind die Lateiner unter uns? Die lernen doch heute alle Latein noch, oder? In Heidelberg lernt man Latein. Was heißt das? Benedictus Dominus Deus Israel. Das funktioniert hier wesentlich besser als in meiner Gemeinde. Das ist gut. Benedictus, gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Man nennt dieses Loblied des Zacharias Benedictus. Benedictus. Wenn man sich die erste Hälfte dieses Lobliedes anschaut, dann sieht man, dass es ganz viel um Rettung geht. Da geht es um Feinde. Man merkt, da ist eine Erwartung. Erwartung des Volkes Israel, ganz lange ein Erwartungshalten. Sie haben ganz lange auf Leben gewartet. Warten auf Leben. Vers 71, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet. Vers 74, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird. Und man muss sich gar nicht so groß in der Geschichte Israels auskennen, so ein paar Schlaglichter davon, wenn man sich die anschaut, dann merkt man, dass da ganz, ganz viel los war, ganz, ganz viel im Argen, dass das Volk ganz, ganz viel leiden musste. Und deshalb haben sie auf einen Retter gewartet. 722 vor Christus, da kommen die Assyrer und die machen den Norden von Israel platt. Anderthalb Jahrhunderte später, also so ungefähr 587 vor Christus. 587 vor Christus kommt Nebukadnezar, der Babylonier, und macht den Süden von Israel platt. Er zerstört Jerusalem. Und vor allen Dingen, er macht den Tempel dem Erdboden gleich. Er zerstört den Tempel vollkommen. Das heißt, der Ort, wo Gott gewohnt hat, der Ort, wo Gott angebetet wurde, der Ort, von dem Hilfe ausging, er war vernichtet. Dieser Tempel wurde später wieder aufgebaut. Noch ein Schlaglicht, 167 vor Christus. Die Juden haben sich so ein bisschen berappelt und das Land Israel, aber trotzdem gibt es immer wieder Feinde und Leute, die sie hindern, ihren Glauben auszuleben. Da ist ein gewisser Antiochus Epiphanes. Er versteht sich als Gott selbst, als offenbarte Göttlichkeit. Und er geht hin, er nimmt ein Schwein. Man muss wissen, Juden essen kein Schweinefleisch, das weiß man so, aber es gab auch überhaupt gar keine Schweine in Israel. Also wenn allein ein Schwein auf das Land käme, dann würde das Land ja schon unrein werden. Er nimmt ein Schwein, dieser Antiochus Epiphanes, und opfert es im Tempel. Das ist ganz, ganz, ganz böse. Ich habe lange nach einem Vergleich gesucht. Vielleicht, wenn jemand heutzutage eine ganz, ganz große Nazi-Flagge mit dem Hakenkreuz im Bundestag hissen würde. Das wäre ein Skandal. Skandalös. Das geht gar nicht. Da war also ganz, ganz viel los. Da war ganz viel Feindschaft und Bedrängung und sie haben auf Leben gewartet. Auf Leben gewartet. Wie geht es dir? Wartest du vielleicht auch auf Leben? Es ist eine Situation in deinem Leben, wo du sagst, es kann nicht so bleiben. Und gerade die Weihnachtszeit ist für einige Menschen eine ganz, ganz harte Zeit. Eine Person wurde gefragt, was bedeutet Weihnachten für dich? Und er sagte, Weihnachten, oder wie feierst du Weihnachten? Er sagte, ich feiere Weihnachten alleine. An Weihnachten merke ich, dass ich keinen anderen habe. Keine Familie, keine Freunde. An Weihnachten werden die Brüche in den Familien offenbar, wo Familien kaputt gegangen sind. Und dann gibt es Familienfeiern. Und man muss sich gegenüber sitzen. Da kommt ganz, ganz, ganz viel hoch. Vielleicht wartest du auf Leben und sagst, Gott, wann änderst du das endlich? vielleicht wirtschaftlich oder vielleicht brauchst du dringend eine neue Arbeitsstelle, um irgendwelche Kredite zu bedienen oder ein Kind von dir ist auf einem krummen Weg unterwegs und du kannst nichts tun. Ist einfach falsch. Und sag Gott, wann änderst du das endlich? Und du wartest auf Leben. Auf Leben. Und wir verstehen Gott häufig nicht. Wir verstehen ihn nicht, was er tut. Und wir kriegen das nicht zusammen. Dass wir Gott nicht verstehen, das ist so ein Satz, der klingt ziemlich trivial, aber das eigentlich muss man ein bisschen drüber nachdenken. Dass wir Gott nicht verstehen, liegt daran, dass er Gott ist. Und wir seine Kinder. Dass wir Gott nicht verstehen, liegt daran, dass er Gott ist und wir seine Kinder. Bei uns und Gott ist das irgendwie, oder Menschen und Gott ist das irgendwie wie mit so einer Familie, die in Urlaub fährt, Winterurlaub meinetwegen. Man hat eine Fahrt vor sich, 7 Stunden und dann ist die Familie eingepackt, endlich, man hat es geschafft, loszufahren, liegt nicht im Zeitplan, wie immer. Fährt irgendwo in den Schnee 7 Stunden und nach einer halben Stunde, Papa, sind wir bald da? Nein, mein Kind, wir haben noch 6 Stunden und 30 Minuten zu fahren. So ein 2-jähriges Kind kann damit nicht viel anfangen. 7 Minuten später, Papa, sind wir bald da? Nein, mein Kind, wir haben noch 6 Stunden und 23 Minuten zu fahren. Wir verstehen, das Kind, das weiß ich, wir wollen in Urlaub und das kann das nicht ordnen. Und so ist das manchmal. Gott ist Gott. Und wir können das nicht, wir kriegen das nicht zusammen. Wir kriegen das nicht zusammen. Wichtiger als die Frage, was Gott tut, ist die Frage, wer er ist. Wichtiger als die Frage, was Gott tut, ist die Frage, wer er ist. Darauf konzentriert sich hier Zacharias, Vers 73. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat. Vers 69. Aus dem Haus deines Dieners Davids soll dieser Retter, ein großer König, kommen. Und dann später im Text sehen wir, Vers 70. Und du hast es schon lange angekündigt durch die Propheten. Also du hast es Abraham gesagt, du hast es gesagt, dass da kommt einer wie David und alle Propheten haben darüber gesprochen. Gott, und jetzt endlich fängst du an, etwas zu tun. Du schickst Johannes, und zwar den Vorboten von Jesus Christus. Und das heißt, wenn wir diese Prophezeiungen und Verheißungen zusammennehmen, dann steht unterm Strich, Gott ist treu. Gott ist treu, Gott steht zu seinem Wort. Treu ist nicht so ein Wort, das wir jeden Tag in den Mund nehmen, oder? So, es gibt so andere Begriffe, die nehmen wir jeden Tag in den Mund. So Google oder Alexa. Ja? Alexa macht das Licht aus. Treu, das Wort ist altmodisch geworden, oder? Treu ist doch irgendwie engstirnig und spießig. Gott ist treu. Treu, da steckt dieser Begriff Trauen drin. Kann ich dir trauen? Gott, kann ich dir trauen? Kann ich dir vertrauen? Kann ich mich dir anvertrauen? Kann ich mein Leben in deine Hände vollkommen geben? Und wenn du auf Leben wartest, dann möchte ich dir das zusprechen. Gott ist treu. Gott steht zu seinem Wort. Und vielleicht hat Gott dir persönlich etwas aufs Herz gelegt und etwas versprochen. Gott wird das Versprechen einhalten. Schau nicht auf die Umstände, sondern schau auf ihn, wie Gott ist. Gott ist treu und Gott ist barmherzig. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er wird dich nicht alleine lassen. Leben, warten auf Leben. Und im zweiten Teil sehen wir den Gedanken, Leben in Erwartung. Leben in Erwartung. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden. Das ist Johannes der Täufer. Denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Johannes, du wirst Jesus Christus den Weg vorbereiten. An anderen Stellen sehen wir, dass sich an Johannes eine Prophetie erfüllt. Da heißt es, Johannes wird alle Täler auffüllen und alle Hügel einebnen. Also er macht den Weg quasi frei, damit der König kommen kann. Gibt es hier zufällig, also ich bin ja in Ludwigshafen, gibt es hier zufällig Menschen, die in Ludwigshafen arbeiten? Ah ja, einige. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht bei der Firma. BASF. Also wenn man beruflich in Ludwigshafen unterwegs ist oder da wohnt, dann wird man feststellen, Ludwigshafen wird überall gebaut. Ja. Das heißt, alle wesentlichen Zufahrtsstraßen und Brücken und so werden systematisch saniert und wiederhergestellt, aufgefrischt. Autobahn auch, A650. Und jetzt die Frage an die Leute, die aus Ludwigshafen kommen. Es gibt nämlich ein noch größeres Bauprojekt, das sich anschließt daran. Ja, ich habe schon, ach, richtig. Die Hochstraße, genau, die Hochstraße Nord Ludwigshafen hat zwei Hochstraßen im Wesentlichen und die eine ist marode und die muss komplett abgerissen werden und ersetzt werden durch eine Stadtautobahn. Das heißt, ganz viele verschiedene Maßnahmen werden getroffen, damit diese Stadtautobahn gebaut werden kann. Und so ähnlich war das bei Johannes. Johannes hat ganz viele Maßnahmen getroffen, damit Jesus Christus kommen kann und damit die Menschen auf Jesus Christus vorbereitet sind. Er wird ihm den Weg bereiten. Johannes, und jetzt wird spannend, Johannes wurde gesandt, um den Weg für Jesus vorzubereiten. Dann kam Jesus und dann hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, ich sende euch in alle Welt. Johannes hat den Weg vorbereitet für Jesus und wir sind da, um Jesus den Weg nachzubereiten. Wir sind da, um Jesus den Weg nachzubereiten. Du, für Johannes hieß das, du wirst dein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Das ist auch etwas für uns, wie wir den Weg Jesus nachbereiten können und nachbereiten müssen. Das Volk, unsere Mitmenschen werden nicht gerettet durch die Nachfolgerin von Angela Merkel. Oder den nächsten Bundeskanzler, die nächste Bundeskanzlerin. Unser Volk wird nicht gerettet durch eine niedrige Arbeitslosenquote. Unser Volk wird nicht gerettet durch eine boomende Wirtschaft. Unser Volk wird gerettet dadurch, dass sie Vergebung bekommen. Dadurch, dass sie eine Beziehung zu Gott aufbauen können. 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 4 heißt es, Gott will, dass alle Menschen gerettet sind. Dass alle Menschen gerettet werden. Und wir sind gesandt, solange wir in Erwartung leben. Wir warten auf das Jesuskind. Wir warten auf die Krippe, aber wir warten auch darauf, dass Jesus wiederkommt. Und sein Reich des Friedens aufbaut. Und solange sind wir Nachbereiter von Jesus Christus. Dann heißt es weiter, denn unser Gott ist voll Erbarmen. Unser Gott ist barmherzig. Ganz viele Menschen wissen das nicht. Gott ist ein guter Gott. Gott hat es nicht auf dich abgesehen, sondern Gott hat das Beste für jeden einzelnen Menschen im Sinn. Gott tut alles, um den Menschen für sich zu gewinnen. Gott wird klein. Gott gibt alles auf. damit die Menschen verstehen, hey, da ist jemand, der mich wirklich liebt, da ist wirklich jemand, der ist da, da ist jemand, auf den kann ich mich verlassen. Gott ist barmherzig. Das wissen viele Menschen nicht. Und da heißt es, darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben. Über Johannes, und jetzt ist es auch nochmal sehr, sehr interessant, finde ich, über Johannes wird gesagt, Johannes, er war nicht das Licht der Welt. Johannes Kapitel 1. Und dann kam Jesus und er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und dann hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Nochmal, zu dem Johannes, dem Täufer, ist gesagt, er war nicht das Licht der Welt. Aber zu den Jüngern von Jesus ist gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Zu euch in Heidelberg wird heute gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Deshalb sagt Jesus, jeder, der in diesem neuen Teil des neuen Reiches ist, der ist größer als Johannes. Ihr seid das Licht der Welt. Um denen, die in der Finsternis leben und im Schatten des Todes, um ihnen zu scheinen. Licht steht für Orientierung. Licht steht, durch Licht nehme ich auch auf einmal einen Raum ganz anders wahr, nehme ich meine Umgebung ganz anders wahr. Ich kann mich fortbewegen in einem Raum oder in einer Landschaft, wo Licht ist. Licht steht für Hoffnung, für Zukunft und Dunkel steht für das Gegenteil. Dunkelheit steht für Hoffnungslosigkeit, steht für Einsamkeit und für Angst. Als Kind bin ich nie gerne in den Keller gegangen, weil da waren die Einbrecher und da war es dunkel. Als Erwachsener gehe ich noch immer nicht gerne in den Keller. Aber aus anderen Gründen, weil mir mal eine Ratte aus einer Kiste entgegengesprungen ist, so ein fettes Ding. Dunkelheit. Ganz viele Menschen in unserer Umgebung leben in Dunkelheit. Und ich habe einfach mal ein paar Beispiele mitgenommen. Die Dunkelheit auf der linken Seite, ich bin, was ich leiste. Das klingt erstmal gar nicht so dunkel, oder? Ich bin, was ich leiste. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Wenn du etwas leistest, dann bist du etwas wert. Wenn du nichts leistest, dann bist du nichts wert. Alte Menschen gelten in unserer Gesellschaft nicht viel. Warum? Weil sie nichts mehr leisten. In anderen Gesellschaften oder vor ein paar hundert Jahren, da waren ältere Menschen hoch geschätzt und angesehen, weil sie Lebenserfahrung hatten. Ich bin, was ich leiste. Das fängt im Kindergarten an, spätestens, und zieht sich bis zum Rentenalter durch. Ich bin, was ich leiste. Wenn du in der Schule die Leistung bringst, dann ist alles in Ordnung. Wenn du, deinen Arbeitgeber zufriedenstellst und entsprechende Leistung bringst, dann ist alles in Ordnung. Wenn nicht, dann vielleicht verlierst du deinen Job. Dann bleiben dir Chancen verbaut. Und das steckt ganz, ganz tief in uns drin. Das steckt auch ganz tief in uns Christen drin. Meine Frau und ich, wir saßen vor ein paar Wochen im Café und das war irgendwie im Restaurant, das war irgendwie seltsam, weil auf einmal brachen an verschiedenen Stellen in dieser Lokalität Familiendiskussionen auf. Da ging ein Mädel an uns vorbei und ich habe nur ihr Gesicht gesehen. Ich habe so im Vorbeilaufen und ich sagte so spontan zu meiner Frau, die ist an unserem Tisch vorbei, ich sagte, sie hasst ihre Mutter. Einfach so. Und ein wenig später hören wir von einem Tisch, da wird's laut und dann sie war tatsächlich mit ihrer Familie da, dann fängt die Mutter an, sich in Rage zu reden, zu schreien, vor allem, das war ihr vollkommen egal. Und macht ihre Tochter sowas von zur Schnecke. Und immer wieder fiel der Ausdruck schwarze Fingernägel. Ich dachte ernsthaft, wegen schwarzer Fingernägel machst du deine Tochter hier vor allen Menschen zur Sau? Neben uns eine andere Familie. Da sitzen Vater, Mutter mit einem jungen Mann, wahrscheinlich 18 Jahre. Und wir hören Abitur, Ausland, Studium, du hast deine Chancen gehabt, Auto, Führerschein. Du hast deine Chancen gehabt, Nummer 1, 2, 3 und jetzt ist vorbei. Jetzt ist Sense. Und da fängt dieser 18-Jährige an zu weinen in aller Öffentlichkeit. Ich bin, was ich leiste. Meine Cousine, Grundschule, schon länger her, war wirklich schlecht in Mathematik. Das muss man einfach so sagen, sie war wirklich schlecht. Und irgendwann konnte sich ihre Lehrerin nicht mehr beherrschen und sagte ihr, weißt du was, stell dich bitte auf den Tisch. Und jetzt sagst du einen Satz, jetzt sagst du, ich bin dumm. Vor der ganzen Klasse. Was für eine Demütigung. Gottes Licht ist, ich bin bedingungslos geliebt. Das wissen ganz viele Menschen nicht. Ich bin bedingungslos geliebt. Bedingungslos. Egal wie meine Noten in Mathe sind. Egal wie meine Note in Latein ist. Egal ob mein Portemonnaie voll ist oder leer. Egal, ob ich die richtigen Klamotten trage oder nicht. Ich bin bedingungslos geliebt. Egal, was ich erlebt habe. Egal, was in meinem Leben passiert ist, wie viele Brüche ich erlebt habe. Und egal, ob mein Leben geordnet ist oder vollkommen ungeordnet und ich mein Leben nicht mehr zusammenkriege. Du bist vollkommen geliebt. Zu 100%. 100%. Kein bisschen weniger. Das ist Gottes Licht. Und das brauchen wir. Das brauchen ganz viele Menschen um uns herum. Das brauchen wir selbst immer wieder neu. Ich gehe einen Schritt weiter. Mein Leben ist wertlos. So viele Menschen denken, mein Leben ist wertlos. Das sind Glaubenssätze, die sind tief im Herzen verankert. Und die beeinflussen das ganze Leben. Mein Leben ist wertlos. Ich hatte einen Nachbarn mit 17 Jahren, ist etwas als Schlimmes passiert. Sein Vater hat eine Waschmaschine repariert und einen ganz großen Fehler begangen. Er hat die Steckdose, also den Stecker nicht gezogen. Und dann hat er seinen Sohn gebeten, irgendetwas, weil sein Arm dünner war, aus dieser Maschine rauszuholen, eine Dichtung oder so. Und er hat einen Elektroschlag bekommen und ganz, ganz schlimme Verbrennung im Gesicht erlitten. Er musste reanimiert werden und hat ganz, 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 ganz knapp überlebt. Und als er dann aus dem Krankenhaus kam, sagte er mir, weißt du was, das wäre mir sowas von egal. Wäre ich doch verreckt. Mit diesen Worten, wäre ich doch verreckt. Ein 17-Jähriger. Da schreit es aus dem Herzen, mein Leben ist vollkommen wertlos. Es ist vollkommen egal, ob ich da bin oder nicht. Und bei Gott ist es anders. Bei Gott heißt es, mein Leben hat Bedeutung. Du bist Gott wichtig. Dein Leben hat Bedeutung. Egal wie groß oder wie klein du bist. Egal wie intelligent oder nicht intelligent du bist. Du hast einen Beitrag zu liefern. Du kannst etwas beitragen zur Gesellschaft, zur Gemeinde, deiner Familie. Dein Leben hat Bedeutung. Wenn Jugendliche so heranwachsen, dann werden sie irgendwann älter und dann fangen sie an zu rechnen. Meine Geschwister sind alle wesentlich älter als ich, 10 Jahre. Und dann kommen sie zu den Eltern und dann stellen sie viele Fragen. Wie war das so mit mir? Warum bin ich eigentlich da? Und viele kommen zu der Schlussfolgerung, ich bin ungewollt. Das gibt es in zwei verschiedenen Spielarten. Die harmlose Variante ist, ich bin Zufall. Das ist die harmlose Variante. Ich bin Zufall. Und die härtere Variante ist, ich bin ein Unfall. Was meint ihr, wie viele Menschen das in ihrem Herzen rumtragen? Wie viele, viele, viele Menschen? Und ich kenne auch Christen, die sich nach 30, 14 Jahr, 40 Jahren Christsein noch immer fragen, bin ich eigentlich gewollt? Meine Eltern wollten mich nicht. Mein Leben ist ein Unfall. Was heißt denn das bitte? Mein Leben ist ein Unfall. Ein Unfall ist ja immer mit Schaden verbunden. Das würde heißen, mein Leben hat dem, oder meine Existenz hat dem Leben meiner Eltern geschadet. Wie tief ist die Verletzung? Und bei Gott heißt es, ich bin gewollt. Bei Gott heißt es, ich bin gewollt zu 100%. Und ihr merkt, das hängt auch alles irgendwie miteinander zusammen. Ich bin gewollt. Und selbst wenn deine Eltern dich nicht wollten, dann spreche ich dir im Namen von Jesus Christus zu. Du bist gewollt. Und alles andere ist eine Lüge, die aus deinem Herzen raus muss. Und die Wahrheit Gottes, das Licht Gottes muss in dein Herz rein. Du bist gewollt. Im Jesaja-Buch gibt es einen markanten Vers, Kapitel 49. Da sagt Gott, wie sollte jemals eine Mutter ihren Säugling vergessen? Das geht ja gar nicht, weil die Mutterliebe so stark ist. Wie sollte eine Mutter ihren Säugling vergessen? Aber selbst wenn sie es tut, selbst wenn sie es tut, ich werde dich nie vergessen. Vielleicht hat dich deine Mutter vergessen oder abgegeben, ich weiß es nicht. Gott wird dich nie vergessen und du bist gewollt von Gott. Psalm 139, ich habe dich gewoben, ich habe dich kunstvoll gestaltet im Leib deiner Mutter. Alle deine Tage habe ich aufgeschrieben, als noch kein einziger da war. Und damit komme ich zum letzten. Nach 80 Jahren bin ich Asche. So viele Menschen sind davon überzeugt. Nach 80 Jahren lande ich im Sarg oder in einer Urne. Ich werde entweder vorher verbrannt oder ich werde zersetzt in dem Sarg. Dann geht das Licht aus und dann ist Feierabend. Was für eine Perspektive ist das? Bei Gott heißt es, nach 80 Jahren begegne ich Gott. Da fängt das erst richtig an. Ich muss nicht alles aus meinem Leben rausholen. Es muss nicht alles gerade laufen. Es muss nicht alles perfekt sein, weil ich weiß, es wird einmal perfekt sein. Und ich werde meinem Gott begegnen. Erwartungsvoll Leben, vielleicht wartest du auf Leben und ich möchte dir zusprechen, Gott ist da. Vertraue ihm. Gott ist da. Und wir leben in Erwartung auf unseren Herrn Jesus Christus und wir sind das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Hier in Heidelberg, in den Schulen, an den Arbeitsstellen, wir sind das Licht der Welt und wir müssen den Menschen sagen, Gott liebt dich. So simpel, bedingungslos. Wir müssen den Menschen sagen, dein Leben hat Bedeutung. Wir müssen sagen, du bist gewollt. Und müssen sagen, es gibt ein Danach. Und Gott hat einen wunderbaren Plan. Leben in Erwartung, erwartungsvoll leben. Ich wünsche mir, dass wir dieses Licht, dass wir das Licht nach außen tragen, dass das Licht durch uns, durch euch hier scheint. Amen.